Herzlich willkommen und Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und ich freue mich heute sehr, aus Dachwisch, einer Gemeinde im Landkreis Gotha, euch begrüßen zu dürfen. Ich will gleich zum Anfang ganz offen sein, für alle Liebhaber des DDR-Fußballs habe ich heute nur wenig im Gepäck. Weder die BSG DLB Dachwisch noch die BSG Traktor Döllstedt haben auf Bezirksebene oder darüber hinaus zu DDR-Zeiten für Aufmerksamkeit gesorgt. Aber für diejenigen unter euch, die sich fragen, wie der Fußballsport in ländlichen Regionen erhalten und gestaltet werden kann, für den habe ich heute eine wahre Erfolgsgeschichte dabei. Ich freue mich sehr, dass ich mit euch gemeinsam mit Präsidentin Katrin Schwarz und dem Pressechef Nick Walter den Verein FC Anderfahrner Höhe vorstellen darf. Herzlich willkommen und vorab ganz herzlichen Dank für eure Gastfreundschaft.
Hallo.
Hallo.
Ich fange mit Ihnen, Frau Präsidentin, an. Im Sommer 2017, da wirkte es für so Außenstehende, die sich nicht so richtig auskennen, so als wäre es hier etwas unruhig in Dachwisch. Erst ging damals der Trainer, dann waren so ein paar Spieler weg und dann verließ auch noch der Präsident den Vorstand. Aber er verließ ihn gar nicht, sondern blieb weiter in der sportlichen Verantwortung und Sie wurden zur Präsidentin gewählt. Wie kam es denn dazu?
Ich war ja vorher schon im Förderverein vom FC Anderfahner Höhe tätig und dann war bei unserem Conny Rolf Kramer diese ganzen organisatorischen, administrativen Sachen, die sich so rundherum um Fußballverein noch mit ergeben, die jetzt weniger mit Fußball zu tun haben, werden ja für die Vereine immer höher, die Anforderungen. Und diesbezüglich hat er für sich entschieden, sich ausschließlich auf das Sportliche zu konzentrieren und diese ganze Organisation von einem Gesamtverein, der ja nicht gerade klein ist, für unsere Verhältnisse in neue, junge Hände zu geben. Und da wurde ich ganz spontan von den Herrn Dirk Schlenzig, damals verantwortlich für Pressemarketing, gefragt, ob ich mir das nicht vorstellen könnte. Und in meiner familiären DNA liegt so der Fußball in Dachwisch durch meinen Papa und meinen Bruder und meine Mutti ist dadurch auch angesteckt gewesen. Habe ich das kurz in der Familie besprochen, wie sie das so sehen, ob sie mir das zutrauen. Habe da noch so ein paar nahe bekannte Freunde mit einbezogen und denen ihre Meinung erfragt. Und dann war ich mutig und habe gesagt, okay, ich mach's.
Ihre Heimat ist, wenn ich das richtig verstanden habe, Dachwisch?
Genau.
Was macht Dachwisch aus, beziehungsweise wir kommen ja dann auf den Begriff auch Fahner Höhe. Was ist das für jemand, der jetzt nicht in Thüringen zu Hause ist und uns zuhört?
Genau, also Dachwisch macht aus, wir sind ein Ort, 1700 Einwohner, geprägt durch sehr viel familiär geführte Vereine, die alle Zahn um Zahn miteinander arbeiten und jeder kennt jeden, wie das so auf dem Dorf ist. Und wenn da irgendein Event ist oder so, dann ist das sehr familiär. Der eine hilft den anderen und da entwickeln sich natürlich ganz viele Freundschaften und Bekanntschaften und man fühlt sich einfach wohl auf so einem Dorf.
Wer nun nicht das Stadion besuchen will, sondern die Region, was sollte er auf jeden Fall gesehen haben? Gut, vielleicht neben dem Stadion, vielleicht ist das besser formuliert. Was sollte jemand neben dem Stadion und dem Fußball hier in der Region unbedingt gesehen haben?
Also erstmal in Dachwisch die Mühle, die alte Mühle, die umgebaut worden ist, ein Restaurant Mühlenhof, was auch unser Hauptsponsor ist. Da kann man die alte Mühle noch besichtigen, kann da auch Führungen mitmachen. Da kann man in das alte Handwerk des Müllers ein bisschen kleinen Einblick erhalten. Und ansonsten natürlich der Höhenzug, die Fahner Höhe, alles Obstbau, Anbaugebiet in Gierstedt. Gibt es wunderschöne Wanderwege in den Fahnerhöhen, die von Döllstedt bis nach Gräfentonna führen. Und es ist ein sehr netter Gebirgszug.
Sie haben den Förderverein angesprochen, dass Sie da aktiv waren vor Ihrer Präsidentinnenlaufbahn. Was ist der Förderverein?
Der Förderverein ist ein Konstrukt von Personen in Dachwisch und Döllstedt und Gräfentonna, die sich darum bemüht haben oder bemühen, einzelne Events auf die Beine zu stellen, zum Beispiel der McDonald's Cup, den wir immer durchgeführt haben, wurde organisiert von dem Förderverein und ist natürlich auch verantwortlich für Sponsorenverträge und so weiter.
Okay.
Sie unterstützen uns da.
Und jetzt sind Sie seit 7 Jahren Vorsitzende bzw. Präsidentin. Gab es schon mal einen Moment, wo Sie das bereut haben?
Na, ich sag mal, diese ganze Sache Relegation, Oberliga und so weiter. Wir sind tatsächlich ja, ein bisschen gebeutelt in den letzten Jahren, so was mit Verbänden zu tun hat und ja, dieses Relegationsthema, wo ich eigentlich gar nicht so tief mehr einsteigen will, das gehört der Vergangenheit an. Da fragt man sich schon, warum investiert man denn so viel Zeit und so, wo dann so viel Ungerechtigkeit herrscht. Aber es gibt so viele positive, schöne Momente, auch gerade im Verein, im Vereinsleben, was es überwiegt und von daher, ja, vergisst man es.
Wir werden auf das Thema nochmal kurz kommen müssen, wenn wir den zeitlichen Ablauf durchgehen. Letzte Frage zu Ihnen persönlich. Das ist ja so ein großer Verein, Sie haben es angesprochen, mit so viel Stationen letztendlich, weil viele eingebunden wurden, viele kleine Orte. Wie bekommt man das zeitlich zum Beruf hin?
Ja, es geht natürlich nur im Team. Das Team könnte natürlich auch größer sein, da sind wir ganz ehrlich. Ja, also helfende Hände, engagierte Leute, die hat man nie zu wenig. Von daher könnten das natürlich noch mehr sein, dass das die Verantwortung und die Arbeit auf mehreren Schultern lastet. Ja, manchmal fragt man sich, wie bekommt man es hin? Aber es geht irgendwie, weil alles eingespielte Abläufe sind. Aber ja, es ist schon sehr zeitintensiv. Und wenn man nicht einen Job hat, wo man dann ab und zu mal auch während der Arbeitszeit ins Telefon gehen kann, wäre es nicht möglich.
Eine Säule, die Sie unterstützt, ist der Pressechef, das ist Nick Walter. Nick Walter, du bist aber, bevor wir zu der Medienarbeit und zu deiner Vorstandsarbeit kommen, bist du in erster Linie Fußballer über viele Jahre gewesen und sehr erfolgreicher Fußball. Du hast aber nicht in Dachwisch begonnen, sondern im Sportpark Gemeindetal, der SV Schwarza. Dort hast du dein Fußball-ABC erlernt, richtig?
Ist nicht ganz richtig tatsächlich.
Schlecht recherchiert.
Nee, das ist alles gut. Also ich habe ein halbes Jahr vorher in meiner Heimat in Rudolstadt quasi begonnen. Genau, also von daher stimmt es eigentlich schon irgendwie, aber es ist nicht ganz korrekt.
Aber der SV Schwarza und dieser Sportpark ist schon, das muss man schon sagen, ein wunderbar gelegenes Stadion, was man sich in Thüringen durchaus mal anschauen kann, oder?
Absolut, absolut. Also ich habe es genossen, immer nach der Schule mit meinen Kumpels irgendwie mit dem Fahrrad von Rudolstadt nach Schwarza zu fahren zum Training. Die Fanta im Gepäck, die dann nach dem Training irgendwie getrunken wurde. Und ja, ist auf jeden Fall ein super Stadion, schön gelegen, wird auch top gepflegt. Also ich hatte auch schon wieder mal die Gelegenheit, mal vorbeizuschauen. Also die setzen da schon auf modernste Technik mit Mährobotern und diversen Dingen und das ist auf jeden Fall eine schöne Entwicklung, die sich dort auch ergeben hat, ja.
Die Andreas-Granowski-Tribüne mit zwei Monitoren ist einmalig in der Art und Weise und da hat sich jemand wirklich persönlich auch verewigt in dieser Tribüne. Danach von Schwarza ging es in die Sportschule in Jena. Mit 12 hast du dort die Aufnahmeprüfung offensichtlich bestanden.
Ja, absolut. Es war so, dass aufgrund der Region Rudolstadt und der Nähe zu Jena, das für mich irgendwie feststand, ich will irgendwann mal in Jena Fuß fassen und genau, habe dann da die Aufnahmeprüfung ja, erfolgreich absolviert, musste mir dann schon die Wochen davor immer noch so ein bisschen Zeit nehmen, weil ich ja wusste, was abgefragt wird. So. Und dann habe ich dann im Hof immer Jonglieren geübt und diese ganzen Dinge. Und dann hat es am Ende irgendwie gereicht, ja.
Ja, nicht nur gereicht, sondern ganz offensichtlich war das sehr gut, was du dort abgeliefert hast. Denn 3 Jahre später ging es ja dann irgendwie nach Dresden. Das heißt, du musst ja einen guten Eindruck hinterlassen haben und deine Entwicklung muss positiv gewesen sein.
Ja, denke ich doch. Also es lief nicht ganz so, dass ich so ohne Probleme von Jena nach Dresden gegangen bin, sondern das war mehr oder weniger notwendig, sagen wir es mal so. Aber das war auf jeden Fall ein cooler Schritt, so mit 15 war das, dann da einfach nochmal in eine andere Stadt zu kommen, in eine große Stadt, irgendwie mal so Großstadtluft zu schnuppern. Und es ist natürlich auch ein hervorragendes Umfeld. Also ich war dann in der Zeit bei Borea Dresden, beziehungsweise vorher hieß es ja noch Dresden Nord. So hatte dann auch die Chance, noch mal ein Jahr bei Dynamo Dresden zu spielen, was auch ein gigantischer Verein ist, also ohne Frage. Hatte da die Chance, in die B-Jugend-Bundesliga aufzusteigen und habe da wirklich viel gelernt.
Bist du eigentlich neben dem FC an der Fahner Höhe Fan eines Vereins?
Ja, das klingt jetzt zwar etwas, wie soll ich sagen, verrückt, aber ich bin tatsächlich Fan von Bayer Leverkusen, Also verrückt deshalb, weil man mir jetzt wahrscheinlich unterstellen würde, ah, okay, Leverkusen, die sind gerade Tabellenführer, werden wahrscheinlich deutscher Meister, bestenfalls Pokalsieger. Dann hängt er sich jetzt an die so dran. Das ist nicht der Fall, sondern ich hatte tatsächlich früher als kleines Kind dann auch Bayer Leverkusen Trikots mit Ulf Kirsten Aufdruck und so weiter. Und ja, da schlägt so ein bisschen mein Herz. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich Fan bin, sondern ich fieber einfach mit und freue mich auf jeden Fall, dass es aktuell da so gut läuft.
Dann stehst du ja für zwei Vereine, für die es sportlich gerade richtig gut läuft.
Ja.
Mit 18 ging es dann zurück nach Erfurt, stimmt das?
Genau.
Das der Grund war?
Das war einfach so, dass ich mich dann doch in Dresden nicht mehr ganz so wohl gefühlt habe und für mich überlegt habe, wie es, also ich habe in Dresden mein Abitur gemacht und habe dann einfach für mich überlegt, okay, wie soll es jetzt weitergehen? So, und ich wollte irgendwie wieder zurück in die Heimat, nach Thüringen. Und dann gab es ein paar Kontakte zwischen mir und Bekannten, die bei Rot-Weiß Erfurt unterwegs waren und die haben mir dann nahegelegt, hey, komm noch mal zum Probetraining vorbei. Parallel dazu hatte ich mir eine Ausbildungsstelle in Erfurt organisiert, also nicht organisieren lassen vom Verein, sondern ganz normal Bewerbungsgespräche gemacht und so weiter. Und ja, dann hat es mich sowohl beruflich als auch fußballerisch dann nach Erfurt verschlagen.
Und da ist mit deinem Engagement in der RWE-Reserve, die war ja damals noch die zweite Mannschaft, aktuell wird ja wieder diskutiert, ob hier in Erfurt wieder eine zweite Mannschaft in den Spielbetrieb investieren, war so ein bisschen die Grundlage eigentlich für dein Engagement hier in Dachwisch, weil dort hast du mit Albert Krebs zusammengearbeitet, richtig?
Absolut, ja.
Beschreiben wir diesen Typ Albert Krebs. Das ist ja schon ein Name in Thüringen. Auf jeden Fall, wir werden ihn, wenn wir die Geschichte des Vereins FC an der Fahne Höhe, auf jeden Fall auf den Namen auch nochmal zurückkommen. Es ist schon eine spezielle Persönlichkeit.
Absolut. Also grundsätzlich muss ich erstmal sagen, ich bin unglaublich dankbar, dass ich ihn kennenlernen durfte und unter ihm trainieren durfte. Er ist auf jeden Fall ein Trainer von der alten Schule, das kann man so sagen. Das hat man in den Trainingseinheiten gemerkt, aber auch in der Ansprache und in dem Umgang mit den Spielern, aber er war immer ein sehr herzlicher und ein sehr ehrlicher Mensch, das muss man einfach sagen. Und das habe ich auch sehr an ihm geschätzt. Und man konnte jede Menge Spaß mit ihm haben. So.
Das wirkt so auf den ersten Eindruck nicht so richtig, aber wahrscheinlich, wenn man mit ihm zusammenarbeitet, dann ist das dann nochmal was anderes, weil es schon sehr, ja, sagen wir mal, so ein recht strenger Gesichtszug in der Regel ist.
Naja, also ich glaube, die Attribute harte Schale, weicher Kern, die trifft es eigentlich ganz gut. Der weiche Kern kommt nicht allzu oft nach außen, aber den gibt es auf jeden Fall. Ich erinnere mich dann an unseren Aufstieg hier in Dachwisch, wo dann auch Tränen geflossen sind und so weiter. Also das hat man dann so auch nicht oft gesehen, aber man hat einfach gemerkt, dass ihm, das war immer so, dass ihm seine Mannschaft und seine Jungs sehr am Herzen liegen. So. Und da hat er alles dafür gegeben, alles dafür reingehauen. Und ja, das war auf jeden Fall eine sehr wichtige Persönlichkeit auch hier für den Verein.
Mit der zweiten Mannschaft des RWE hast du in der Oberliga gespielt?
Genau.
Und hast dann nochmal den Weg nach Rudolstadt gesucht und hast dort auch den Aufstieg in die Oberliga erkämpft, der ja historisch ist für Rudolstadt. Aber es war nur dieses eine Jahr, richtig?
Genau. Also bei Rot-Weiß Erfurt hat man mir dann einfach nach der Zeit nahegelegt, dass es mit mir nicht mehr weitergeht. So, das hing sicherlich auch mit meiner Leistung zusammen, aber auch mit meiner beruflichen Situation. Ich habe für mich einfach gemerkt, dass ich gern für beides 100% geben möchte, aber irgendwas blieb dann immer auf der Strecke. So, ich bin dann irgendwie mit der Trainingstasche direkt von der Arbeit zum Training und dann abends rein und dann am nächsten Tag das Gleiche wieder und irgendwann hat dann mein Körper auch nicht mehr so mitgemacht und dann war das im Nachgang betrachtet schon, glaube ich, die richtige Entscheidung und ja, und dann lag es irgendwie nahe, wieder zurück in die Heimat zu gehen und das wollte ich mir dann auf jeden Fall mal anschauen und deswegen bin ich dann ein Jahr nochmal nach Rudolstadt gegangen.
Hast dort den Oberliga-Aufstieg miterkämpft, dann ging es nach Dachwisch. Wir reden über die sportliche Entwicklung. Aktuell bist du kein Spieler mehr. Das hat, glaube ich, auch was mit Verletzungen zu tun, richtig?
Exakt.
Du bist aber Vorstandsmitglied.
Ja.
Wie kam es denn dazu?
Oh, Also grundsätzlich, wie gesagt, bin ich hier über Albert Krebs nach Dachwisch gekommen, habe dann den Verein über 10 Jahre sehr schätzen und lieben gelernt. Das war wirklich meine fußballerisch erfolgreichste und schönste Zeit, muss man einfach so sagen. Und dann hatte ich irgendwie das Gefühl, dass ich nach meinem Rücktritt sozusagen, der bedingt war durch viele, viele Verletzungen, hatte ich das Gefühl, ich will dem Verein auch noch mehr zurückgeben. So, also ich habe zwar sportlich schon auch, glaube ich, das ein oder andere zurückgegeben, aber ich dachte, das geht darüber hinaus auch noch. So, und so ist es dann gekommen, dass ich mich bereit erklärt habe, im Vorstand mitzuarbeiten, wurde dann glücklicherweise auch gewählt. Das gehört ja dann zu dem ganzen Prozedere auch dazu.
Einstimmig, wie man so hört.
Ja, ich weiß, dass es irgendwie, glaube ich, 2 Enthaltungen gab. Das knüpfe ich mir dann nochmal persönlich vor. Aber nein, ist alles gut. Und genau, seitdem bin ich dann im Vorstand. Das ist jetzt, glaube ich, inzwischen das 2. Jahr. Und das macht mir auf jeden Fall viel Freude.
Dann lasst uns euren Verein etwas näher vorstellen. Ich würde zunächst mit dem Stadion beginnen wollen. Wenn der Verein FC an der Fahner Höhe besteht ja aus oder ist entstanden dadurch, dass sich mehrere Vereine die Kräfte gebündelt haben. Wie viele Plätze müsst denn ihr jetzt bewirtschaften und wie viele Plätze müsst ihr euch denn kümmern? Das würde ich so als Außenstehender erstmal auch als sehr anspruchsvoll erachten. Die sind ja nicht alle an einem Ort, sondern sind ja verteilt.
Naja, wir haben die Sportstätten in Gräfentonna, die bestehen aus 2 Plätzen, ein kleinerer Rasenplatz und ein großer Rasenplatz, eigentlich bräuchte der eine Überholung, aber da stoßen wir noch auf taube Ohren im Gemeinderat in Gräfentonna, wird von seitens des Vereins bewirtschaftet, da gibt es engagierte Vorstandsmitglieder unter anderem, die sich da Woche für Woche bereit erklären, den Rasen zu mähen und abzukreiden und so weiter. Dann gibt es die Sportstätte in Döllstedt, die unter anderem der Verein auch mit saniert hat, mit Unterstützung des Landkreises, der Sparkasse und der Gemeinde. Haben wir das im Gemeinschaftsprojekt saniert. Da gibt es eine schöne Umkleidetrakt und einen Rasenplatz, der auch über dem Verein bewirtschaftet wird, aber da unterstützt uns die Gemeinde, Gott sei Dank. Es gibt einen neuen Bürgermeister in Döllstedt, der ist da sehr engagiert für uns. Und die Hauptspielstätte, sage ich mal, ist das Stadion in Dachwisch, was ja 2015 bis 2016 umgebaut worden ist und auch in Alfred-Just-Stadion umbenannt worden ist. Und da in Dachwisch haben wir das große Glück, dass wir einen Platzwart haben, von der Gemeinde gestellt und die Gemeinde macht die Rasenpflege.
Der Name Alfred Just, wie kam es dazu? Also wer ist Alfred Just?
Alfred Just ist ein Bürgermeister, der in den 70er Jahren zum Bürgermeister gewählt worden ist und ist verantwortlich in Dachwisch eigentlich für die ganze Infrastruktur. Der hat es geschafft, immer Leute zu mobilisieren, die in Eigenleistung zum Beispiel das Schwimmbad, das Freibad gebaut haben und die Sportstätte auch gebaut haben. Und deswegen konnte sie auch 1974 dann eröffnet werden. Und 1977 kam dann die Turnhalle noch mit hinzu. Und gab es ja auch ein Urlauberdorf, wo Rot-Weiß-Erfurt zum Beispiel ihre Trainingslager abgehalten haben und so weiter. Wolfen-Bitterfeld war auch immer hier zum Trainingslager. Und diese ganze Infrastruktur hat er geschaffen. Er hat es geschafft, andere Dörfer auszuspannen, sage ich mal, und dadurch den Zuschlag zum Beispiel fürs Freibad, das sollte eigentlich in Gebesee entstehen, hat es irgendwie geschafft, dass es dann in Dachwisch angesiedelt worden ist, erbaut worden ist. Und also er hat ganz, ganz viel für Dachwisch getan. Auch das Ärztehaus und so weiter führt alles auf seine Wurzeln zurück. Und also er ist eine richtige Legende in Dachwisch. Und deswegen ist ihm auch der Stadionname gewidmet worden.
Wie groß ist das Stadion jetzt und funktioniert das auch bei Sicherheitsspielen, so dass die Rahmenbedingungen so drumherum?
Also das Stadion hat eine Kapazität von, so ist es ausgelegt, von 3000 Zuschauern, mit ganz vielen Stehplätzen. Wir haben einen zweiten Ausgang. Zu Sicherheitsspielen ist ein bisschen Arbeitsaufwand erforderlich, indem man mit Bauzäunen und so weiter dann halt Gästeblocks bauen muss.
Ich habe, glaube ich, mein Interview von dir, Nick, gelesen, wo du gesagt hast, so ein Projekt ist so auch das Vereinsumfeld zu modernisieren, nicht nur diesen Online-Auftritt und so weiter, sondern auch das Vereinsumfeld. Und ich glaube, da ist auch dieses Hauptgebäude, wo wir gerade uns befinden, auch gefallen worden. Das Ziel ist, hier noch ein bisschen mehr zu modernisieren, das alles fit zu machen. Verstehe ich das richtig?
Also grundsätzlich ist das natürlich ein langfristiges Ziel, diese Sportstätte hier auch auf ja, einen aktuellen Stand zu bringen. So, es gibt hier wunderbare Gegebenheiten, die halt einfach in die Jahre gekommen sind. So, und aber wie gesagt, die haben ganz, ganz viel Potenzial. Und wenn es uns gelingt, mit der Gemeinde, mit Sponsoren und so weiter hier was aufzubauen, dann wird man das natürlich auch gerne annehmen. So, und ja, das wäre auf jeden Fall schön. Also ich stelle mir hier eine wunderbare Sportlerkneipe vor, wo man nach den Spielen ja noch das ein oder andere Gespräch führen kann, ein Bier trinken kann und so weiter. Aber auch das Ganze drumherum, also auch die Kabinensituation könnte optimiert werden. Da sind wir zwar froh, dass es auch im Zuge des Stadionumbaus mit modernisiert wurde, aber da geht auf jeden Fall noch mehr. Und wir würden uns da auf jeden Fall über Unterstützung sehr freuen.
Da seid ihr also dran. Dann lasst uns mal den Verein in der Größe darstellen. Wie viele Mannschaften im Spielbetrieb gibt es denn so im Verein ungefähr?
Na, wir haben 4 Männermannschaften, also die erste Mannschaft, die zweite Mannschaft auf Kreisliga-Ebene, die dritte Mannschaft, was die erste Kreisklasse spielen, Freizeitmannschaft, die alten Herren, haben eine Frauenmannschaft im Spielbetrieb, die letzte Saison erstmalig im Spielbetrieb waren, wurden gleich Pokalsieger auf Kreisebene und haben 8 Nachwuchsmannschaften.
Ich glaube, es sind sogar 9.
9, ja.
Das klingt doch fantastisch. 4 Männermannschaften. Ich stelle es mir als Außenstehender immer ein bisschen schwierig vor, weil natürlich auch ganz verschiedene Interessen sind. Eine Frauenmannschaft dazu, ganz fantastisch. Aber trotzdem, je größer der Verein wird, umso größer ist doch die Herausforderung, das alles unter einem Dach zu halten und klar zu machen, dass ja solche Dinge wie Neid und Missgunst, wie gelingt das hier?
Wir haben das große Glück, dass zum Beispiel, wenn wir jetzt das Beispiel Frauenmannschaft nehmen, dass der Trainer der Frauenmannschaft, der den ganzen Frauenfußball beim FC Annaferner Höhe aufgebaut hat, auch im Vorstand ist. Und das heißt, die Interessen der Frauen werden durch ihn auch immer vertreten im Vorstand. Und ja, also er ist eigentlich dafür verantwortlich, dass die Frauen gleichberechtigt sind.
Genau, das haben wir für den Nachwuchsbereich übrigens auch. Also auch da ist der Nachwuchsleiter ein Vorstandsmitglied. Und für die zweite und dritte Mannschaft wird es auch so gehandelt, dass das, also die haben hauptsächlich ihre Spielstätten in Gräfentonna und der Verein ist ja Teil des FC Annaferner Höhe oder wurde dann mit eingegliedert und das wird auch größtenteils von den Leuten von dort gemanagt und auch die sind Teil des Vorstands. Und so lässt sich das auf jeden Fall ganz gut machen und auf diese breiten Schultern verteilen, sodass wir immer natürlich ein gewisses Gleichgewicht einfach sicherstellen können.
Das, was ihr hier macht, ist personell anspruchsvoll. Das habt ihr ja auch schon gesagt, dass man sagen muss, wir müssen das irgendwie auch ehrenamtlich abdecken, aber eben auch finanziell anspruchsvoll. Nun können wir auf der einen Seite sagen, ja, der Vorteil ist, der Verein liegt relativ nahe zu Erfurt, wo die ein oder andere Firma ist. Auf der anderen Seite ist man trotzdem in ländlicher Region, wo wir wissen, dass nicht da überall eine Aktiengesellschaft steht und da ein Riesenwerk steht. Wie funktioniert es denn, die finanziellen Herausforderungen, die es einfach auch gibt in so einem Verein, das zu stemmen?
Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass unsere Sponsorenlandschaft über die letzten Jahre sich aufgebaut hat und entwickelt hat. Da sind wir auch sehr dankbar drüber. Der Großteil unserer Sponsoren kommt tatsächlich auch hier aus der Region. Okay. Das heißt, unser Hauptsponsor beispielsweise, also der Mühlenhof Bosse und Obsthof Bosse, die sind von hier, die leben hier, die engagieren sich hier für den Verein. Dann gibt es auch noch weitere Unternehmen, also TBH, der Thüringer Baumaschinenhandel. Möchte sie jetzt nicht alle aufzählen, bevor ich hier jemanden irgendwie vergesse.
Findet man auf der Internetseite.
Genau, findet man auf der Internetseite, das ist richtig. Und genau, darüber wird das natürlich versucht aufzufangen. Aber klar, also es ist eine schwierige Kiste, weil logischerweise in Erfurt gibt es sehr, sehr viele Vereine.
Ja.
Federführend natürlich den FC Rot-Weiß Erfurt, der versucht, möglichst viele Sponsoren für sich zu gewinnen, die anderen Vereine auch. Wir versuchen natürlich auch irgendwie über unseren Landkreis oder unsere Region hinaus Sponsoren zu gewinnen. Und da fischt man auf jeden Fall, ja, so eine Art Haifischbecken auf jeden Fall.
Okay, aber ich verstehe euch richtig, dass der Großteil durch die Wirtschaft vor Ort gestemmt wird, weil eine große Identifikation da ist und der Verein da auch unterstützt wird. Das ist doch eine fantastische Geschichte.
Ja, ja, absolut.
Das klingt doch wunderbar. Vor uns ist der Begriff McDonald's Fußball Cup schon gefallen. Das, glaube ich, ist thüringenweit, vielleicht auch darüber hinaus, auf jeden Fall einmalig gewesen, insbesondere die Anzahl der Kinder, Jugendlichen, die dort hier Fußball gespielt haben. Ich habe das jetzt einige Zeit nicht mehr wahrgenommen. Hat das was mit Corona zu tun, dass es da eine Pause gab? Wer hat denn das damals ins Leben gerufen? Also dies ist ja diese Bilder von dieser großen Anzahl von Jugendlichen, die da Fußball spielen, fand ich immer sehr beeindruckend. Finde ich immer sehr beeindruckend.
Mhm. Wie ist also das entstanden?
Also tatsächlich mein Vorgänger sozusagen im Vorstandsposten, der Dirk Schlenzig, ist übrigens auch mein Chef. liebe Grüße. Und ja, wir hatten beruflich quasi eine Zusammenarbeit mit dem McDonald's-Franchise-Nehmer in Erfurt. Und da kam dann irgendwie mal die Idee auf, auch hier den Verein zu unterstützen. So, und der Franchise-Nehmer, der Dominik Neiss, der ist sehr interessiert und generell im Sport und auch sehr engagiert und hat gesagt, ja, ich möchte euch gerne unterstützen, aber gern im Nachwuchsbereich. Und so ist dann irgendwie die Idee entstanden, den McDonald's Cup ins Leben zu rufen. Und das war, glaube ich, schon ein großer Erfolg. Und wenn es von außen als einmalig wahrgenommen wird, dann bestätigt das Ganze natürlich auch nochmal.
Wird es eine Fortsetzung geben?
Wir hoffen doch.
Jo. So ein Verein hat ja auch immer gewisse Helden und Heldinnen. Der Name Ronny Kramer. Er sitzt heute nicht am Tisch. Conny Kramer. Er sitzt heute nicht am Tisch, weil es ihm gesundheitlich nicht so gut geht. Ich bin mir sicher, er wird den Podcast hören und wird auch kommentieren, wenn wir irgendwo etwas Falsches über die Geschichte gesagt haben. Ist das so ein Held dieses Vereins, ohne den das die aktuelle Situation überhaupt nicht denkbar wäre?
Definitiv. Mit 3 Ausrufezeichen.
Dann beschreibt ihn den Hörerinnen und Hörer ganz kurz und seine Leistung. So kurz wie möglich, mir ist schon klar, der Begriff kurz passt da nicht so richtig.
Also Conny ist heute tatsächlich noch näher dran, als du vielleicht gerade denkst. Das heißt, das Fenster hinter dir zeigt direkt auf seine Terrasse.
Okay. Wo er gerade sitzt übrigens.
Wo er gerade auch sitzt.
Das ist ja unfassbar.
Ja, also allein das... Dieses Beispiel zeigt schon, wie nah er am Verein auch dran ist. Es ist sehr schwer zu beschreiben, was Conny für diesen Verein bedeutet. Also Conny hat 2002 das Amt hier von Alfred Just übernommen und hat dann unfassbare Arbeit geleistet. Also wenn man so will, hat er einfach die Arbeit von Alfred Just nochmal fortgesetzt und auch mal auf das nächste Level getrieben. Er ist unfassbar engagiert gewesen, was den Männerbereich, aber auch den Nachwuchs angeht. Er ist unfassbar engagiert gewesen, was den Stadionumbau angeht, hat sich viel in der Politik mit eingebracht, hat sich mit vielen Gemeinderäten rumgestritten und sicherlich auch schlaflose Nächte gehabt, wahrscheinlich mehr als schlafende Nächte. Und er hat einfach alles für diesen Verein gegeben. Das muss man einfach so sagen. Hat in der Zeit auch einen wichtigen Job begleitet bei den Siemens-Werken in Erfurt. Und wie er das dann nebenbei noch gemanagt hat, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, Connys Tag hatte irgendwie 36 Stunden. Und das Attribut Held trifft es, wie gesagt, auf den Punkt. Und ich würde gern auch noch 2, 3 Ausrufezeichen dahinter setzen.
Dann senden wir mal beste Genesungsgrüße an ihn. Er wird das jetzt nicht hören, aber dann sicherlich, wenn der Podcast veröffentlicht ist. Der Fehler mit dem Vornamen ist mir wahrscheinlich passiert, weil von 2012 bis 2014 Ronny Hebestreit hier seine Fußballschuhe geschnürt hat. Auch wieder von außen muss ich sagen, das war natürlich eine sehr erfolgreiche Zeit auch sportlich und man hatte das Gefühl, da entsteht so eine Verbindung irgendwie mit Erfurt und Dachwisch, sieht man ja hier auch an dem Graffiti und irgendwann hat das sehr, sehr gut gepasst und hat dem Verein oder dem Fußball hier auch zum Erfolg geholfen. Trifft das auch bei ihm? Hält zu? Ich weiß, man muss ein bisschen vorsichtig sein, weil sonst wird man irgendwann nicht mehr fertig, aber das ist auch eine besondere Persönlichkeit gewesen. Kann man das so sagen?
Definitiv, also Ronny, auch da liebe Grüße, Also ich hatte die Chance, mit ihm zusammenzuspielen hier und ist ein super feiner Kerl. Für mich war das damals auch recht sensationell. Man hat es ja von außen irgendwie beobachtet. Okay, Ronny Hebestreit wechselt jetzt zum FC an der Fahrner Höhe. Ist auch Conny zu verdanken. Und da ging tatsächlich dann so die Verbindung mit ihm und Albert Krebs zu Rot-Weiß Erfurt dann irgendwie so los. Also es gab schon immer irgendwie diese Nähe. Auch Conny war schon immer großer Rot-Weiß Erfurt-Fan. Genau, und da ist das dann entstanden. Und wir hatten auf jeden Fall eine super erfolgreiche Zeit, auch mit ihm. Ja, und
dann vielleicht noch eine vorletzte Frage zum Verein als solchen an die Präsidentin. Was macht Ihren Verein zu einem besonderen Verein?
Weil es ein familiärer Verein ist. Also eigentlich die blau-weiße Familie trifft es auf unserem Verein. Also weil ich glaube, das schätzen auch alle Spieler und Mitglieder, dass wir sehr persönlichen Kontakt pflegen und ja, eine große Familie sind und weit über dem Fußball hinaus das pflegen.
Das klingt perfekt und Sie haben fast die perfekte Überleitung geschaffen, denn ich will so ein bisschen zur Geschichte des Vereins überleiten und Sie haben die Farben Blau und Weiß genannt. Weiß jemand, warum Blau und Weiß? Ist das in irgendeiner Stadtwappen von den Orten? Gibt es einen anderen Grund oder ist das einfach etwas, was irgendjemand, der mal intensiv in die Chronik sich beschäftigt, mal herausfinden wird?
Also es ist eine sehr interessante Frage, die ich jetzt leider nicht beantworten kann. Aber sollte man mal nachgehen?
Ist bei vielen Vereinen ja nicht so richtig klar, wo das letztendlich herkommt. Meistens hat es irgendwas mit Stadtwappen zu tun. Aber lassen Sie uns zur Geschichte kommen. Die Farbe, das wird jemand noch irgendwann klären. Gerade im Osten redet man natürlich viel über den Fußball vor der Wende. Was ich so gefunden habe, ist relativ wenig, dass es so ein paar Meistertitel auf Kreisebene gab. Es sind ja eben auch mehrere Vereine und Geschichten. Ist sonst irgendwas aus der Zeit vor der Wende hier über den Fußball bekannt?
Also wir waren im Nachwuchs sehr erfolgreich auf Bezirksebene. Also haben wir mit Großfahnern da eine Spielgemeinschaft gehabt, aber ansonsten waren die Erfolge auf Kreisebene. Also 83, 84 in der Saison wurde der erste Kreismeistertitel eingefahren für den Verein. Ansonsten bewegte es sich auf Kreisebene, außer im Nachwuchs halt.
Okay, dann fangen wir direkt mit der Wende an. Auch dort, so Wende 10 Jahre danach bis 1999, mir ist nicht so richtig bekannt geworden, was passiert ist. Wissen Sie da so ein bisschen?
1996 ist die erste Mannschaft in die Bezirksliga aufgestiegen, unter Führung von Achim Heidisch. Der sollte in diesem Zug unseres Vereins auch mit erwähnt werden, weil er auch ein fanatischer Trainer war und auch im Vorstand aktiv war und die ganze Entwicklung des Vereins auch maßgeblich mitgefördert hat.
Okay, dann wäre der nächste Schritt 1999 und in meinem Vita hier FC Blau-Weiß-Dachwisch-Dörstedt wurde gegründet. Wie kam es dazu oder was war dann der Grund, diesen Schritt zu gehen?
Naja, in Dörstedt war der Fußball, ja auch wahrscheinlich demografisch geschuldet, gab es nicht mehr ausreichend Spieler und so weiter und so fort und die konnten ihre Fußballmannschaft nicht mehr erhalten und deswegen hat man sich dann zusammengeschlossen und dadurch noch eine Mannschaft mehr aufmachen können.
Okay, also war das da schon der erste Schritt, wo man sich verbunden hat? Genau. Das ist ja irgendwie so systematisch bei der Vereinsgeschichte, dass irgendwie zusammengeführt werden die Kräfte. Das ist ja auch nicht immer ganz einfach, dass man unterschiedliche Interessen zusammenbringt. Wie gelingt Ihnen denn das? Also wir werden das ja jetzt mehrfach in der Geschichte spielen. Wie gelingt Ihnen denn das? Ist das eigentlich auch mal schiefgegangen? Ist auch mal wieder so eine Gemeinschaft?
Ja, es ist schiefgegangen einmal. Und zwar wurde 2003 die SV Blau-Weiß-Fahner Höhe, ja, da tauchte der Name schon mal auf, mit Großfahnern gegründet. Und dann hat man aber festgestellt, man geht da mit der Ausrichtung des Vereins in unterschiedliche Richtungen und deswegen hat man dann sich entschieden, doch wieder eigene Sachen zu machen.
Okay, und Großfahner ist, glaube ich, auch heute nicht Teil der Gemeinschaft, Nein. Richtig? Genau. So, dann haben wir also 2008, wurde aus SV Blau-Weiß-Fahner Höhe 03 wieder der FC Dachwisch-Dölstadt.
Ja, das ist begründet, weil in diesen SV steckt noch andere Sektionen wie Tischtennis und Aerobic und Kegeln und so weiter mit drin. Und der Fußball hat natürlich einen großen großen Einfluss gehabt auf den Verein und war natürlich auch geschuldet, dass der Fußball mehr Kosten verursachte wie die anderen Sektionen und so weiter und man sich dann entschieden hatte, dem Verein zu trennen. Deswegen der Grund, warum es dann der FC Blau-Weiß-Dachwig-Dölstedt geworden ist und der SV, den gibt es heute noch.
Okay, der FC Dachwig-Dölstedt oder FC Blau-Weiß-Dachwig-Dölstedt, ich vermute den Hörerinnen und Hörern wird ein wenig schwindlig, aber ich würde die Namen und die Zeit dazu nochmal in die Sendungsnotizen packen, damit man das nochmal nachvollziehen kann. Aber es ist einfach der Grund, dass immer wieder Kräfte gebündelt wurden und das ist auch völlig normal, dass das eben auch mal in Einzelfällen halt schief gehen kann. Das merken wir hier überall. Letztendlich muss man gucken, dass es passt. Gepasst hat es offensichtlich von 2011 bis 2013 unter der Leitung von Trainer Albert Krebs. War man sehr erfolgreich in der Zeit in der Landesklasse. Wenn ich richtig gelesen habe, 45 ungeschlagene Spiele und im Ergebnis kam man 2013 und 2014 in die Thüringenliga bzw. stieg auf. Da müsstest ja, Nick, du maßgeblichen Anteil haben. Wie gelang denn plötzlich dieser Aufstieg? Wir hatten den Anfang, die Präsidentin sagt, wir sind in der Bezirksliga aufgestiegen. Jetzt geht, bitte versteht das richtig, dieser kleine Ort, Dachwig-Dölstedt, oder die beiden kleinen Orte, geht plötzlich in Thüringens erste Spielklasse. Wie gelang das sportlich? Was war da das Geheimnis? Und wie gelang das auch finanziell?
Also die Stoßrichtung, die war, glaube ich, schon viel früher bemerkbar. Also man hat schon von außen auch gemerkt, dass sich der Verein in diese Richtung entwickelt, irgendwann mal in Thürings höchster Spielklasse zu spielen. In dem Jahr, als ich noch in Rudolstadt gespielt habe, war man schon einmal kurz davor. Das heißt, da hat man den Aufstieg am letzten Spieltag vergeigt, indem man irgendwie, ich glaube, unentschieden gegen Sommer da gespielt hat. Für mich stand damals tatsächlich schon in Rudolstadt fest, dass ich zur kommenden Saison hier beim Verein spielen werde und habe das, obwohl wir selber aufgestiegen sind mit Rudolstadt in die Oberliga, habe das dann verfolgt und habe mir gedacht, das gibt's doch gar nicht. Jetzt gehst du quasi von der Oberliga in die Landesklasse. So, genau, da wurde das dann vergeigt und ja, in dem Jahr, als ich dann gekommen bin, wurde natürlich auch über die Kontakte von Albert Krebs ein sehr schlagkräftiger Kader zusammengestellt, das muss man einfach so sagen, mit wenig finanziellen Mitteln, also da wurde viel Überzeugungsarbeit geleistet von der Idee des Vereins und wo man hin will und auch, wie gesagt, der Draht zu Albert Krebs und wir hatten einfach eine schlagkräftige Truppe und da führte, um ehrlich zu sein, eigentlich kein Weg dran vorbei, dass wir am Ende der Saison aufsteigen.
Aber trotzdem muss ich da nochmal fragen, das muss man ja auch finanziell stemmen. Natürlich ist die Thüringer, das weiß ich, dass Oberliga da nochmal ein bisschen was anders ist, Regionalliga so und so. War das da schon, dass auch die Unternehmen in der Region gesagt haben, damit identifizieren wir uns, das unterstützen wir, wir wollen hier vor Ort den höchstmöglichen Fußball in Thüringen bieten? Also das ist ja schon beeindruckend in so einer kurzen Zeit.
Absolut. Also das kann ich zu wenig beurteilen, weil ich selbst Spieler war. Und am Ende glaube ich aber auch, dass es schon Connys Verdienst war, der auch für viele Spieler die Möglichkeit geschaffen hat, sich beruflich zu verändern. So, das heißt also, Conny hat vielen Spielern die Möglichkeit geschaffen, bei den Siemens-Werken in Erfurt zu arbeiten. Und damit war quasi die Bezahlung, wenn man so will, auf eine andere Art und Weise gelöst.
Sportlich war das sensationell. Erstes Jahr Verbandsliga, Platz 13, alles klar, erstes Jahr. Zweites Jahr Platz 5, drittes Jahr Platz 1. Das ist ja schon wirklich beeindruckend, muss eine tolle Geschichte sein. Nebenher gab es noch ein bisschen im Verein, aus dem FC wurde eine SG. Ich nehme an, das hat etwas mit SV Fortuna Gräfentonner. Genau. Das nur der Vollständigkeit halber, dass man so ein bisschen die Geschichte mit hat. 2016 diese Meisterschaft. Auch hier die Frage, was ist das Erfolgsrezept? Ich nehme an, deine Antwort ist dieselbe. Eine gute Truppe mit wirklich starken Spielern, die letztendlich die Verbandsliga gerockt hat.
Absolut. Also das, was uns als Mannschaft oder als erste Mannschaft und den Verein ausgezeichnet hat, war eine sehr hohe Loyalität. So, das heißt, viele Spieler, mit denen ich hier angefangen habe, die sind über die Jahre auch dabei geblieben, haben den Verein irgendwie auch mitgeprägt und das Klima, was hier im Verein entstanden ist. Und das wurde dann einfach sukzessive ausgebaut. Da kamen immer mal wieder neue dazu. es wurde auch sehr viel Wert immer darauf gelegt, dass wirklich die Typen in die Mannschaft passen. Und das kann jeder Fußballer selbst sehr gut beurteilen. Wenn die Chemie in der Mannschaft stimmt und jeder irgendwie Lust hat, für den anderen da mal jemanden wegzugrätschen oder für den anderen zu laufen, dann ist das viel, viel mehr wert als irgendwie 50 Euro oder irgendwie selbst auch Qualität. So am Ende schlägt die Mentalität auch immer die Qualität, da bin ich überzeugt. Und bei uns kam halt beides zusammen. Wir waren eine gute Truppe und wir waren auch fußballerisch einfach auf einem sehr guten Level.
Frau Schwarz, Sie haben gesagt, Sie sind eine fußballbegeisterte Familie. Ihr Haus muss ja 2016 im Sommer getobt haben bei diesem Meistertitel. Das muss doch fantastisch gewesen sein.
Ja, gab es eine große Party. Mussten in Gräfentonna feiern, weil da war unser Stadionumbau. Also wir haben die Meistersaison in Gräfentonna gespielt. Auf etwas schwierigen Geläuf. Aber das macht, also ist ja dann nochmal höher einzuschätzen, der Titel. Nee, da hat schon die Kuh gesteppt.
Ja, das war auch ein Erfolgsrezept.
Ihr habt aber 2016 gesagt, wir gehen nicht den nächsten Schritt und gehen die Oberliga, wo ihr mit dem Platz 1 qualifiziert gewesen wäre. Wenn ich das richtig verstehe, hat man gesagt, wirtschaftlich können wir das nicht stemmen. Und das ist auch richtig, das gut zu überlegen, weil Oberliga einfach ein anderes Klima ist. Wir haben da ja auch Vereine in Thüringen, die haben nach dem Abenteuer Oberliga das teuer bezahlen müssen und sind ja fast verschwunden von der Bildfläche. Trotzdem kann ich mir als Sportler vorstellen, dass man natürlich auch sagt, wenn ich jetzt schon Meister bin, möchte ich auch aufsteigen. War das im Team, gab es da irgendeinen Bruch oder waren sich da sowohl Vereinsverantwortliche als auch Sportler einig, nee, das ist richtig, dass wir jetzt verzichten im Moment?
Also ich glaube, dass es für viele in Ordnung war, dass die Entscheidung so getroffen wurde. Viele auch gemerkt haben, dass die Strukturen für Oberliga-Fußball einfach noch nicht da sind. Wir hatten ja auch einige Spieler im Kader, die selber schon Oberliga gespielt haben. Also ich habe schon Oberliga gespielt, Christian Heim, Tino Gerke, Ronny Hebestreit und so weiter. Ich glaube, der war zu der Zeit schon gar nicht mehr da. Aber ja, es gab viele mit Oberliga-Erfahrung und viele waren sich darüber im Klaren, dass das jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt ist, auch weil die Aufwände natürlich deutlich größer sind. Und da war das irgendwie völlig in Ordnung, dass wir das so entschieden haben. Und natürlich gibt der Verein da die Stoßrichtung vor, das ist auch klar.
Irgendwie merkte man tatsächlich, dass die Struktur, also dass der Erfolg schneller war als die Strukturen, denn im Jahr danach habt ihr wegen der Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls 4 Punkte Abzug bekommen. Das war, glaube ich, nicht der einzigste Grund, dass ihr den Titel nicht errangen. Das waren 6 Punkte auf Nordhausen 2, aber trotzdem war es eine Vizemeisterschaft und man war wieder nah dran sportlich. Kann man schon sagen, das Thema Schiedsrichter kommt ja dann nochmal in der Geschichte des Vereins, dass man einfach sich komplett auf das Sportliche konzentriert hat und das nebenher so ein bisschen vergessen hat, weil es einfach zu schnell ging?
Ist ein Argument, aber das nächste Argument ist, dass es einfach schon damals sehr, sehr schwierig war, Schiedsrichter zu gewinnen, die Ausbildung machen. Also das ist ja, glaube ich, es gibt wenige Vereine in Thüringen, die in der glücklichen Situation sind, ausreichend Schiedsrichter zu haben. Ansonsten ist es einfach immer ein Krampf, da jedes Jahr das Soll zu erfüllen. Und ja, aber natürlich hat man es sicherlich auch etwas vernachlässigt.
Da
muss man schon ehrlich sein.
Es ging dann in der Verbandsliga nach der Vizemeisterschaft weiter, Platz 4, Platz 6 immer super und 2009 gab es plötzlich den FC an der Fahnerhöhe. 2019 gab es plötzlich den FC an der Fahnerhöhe. Erstens, was waren die Beweggründe dafür und welche Vereine haben wir denn jetzt alle unter einem Hut?
Wir haben die Vereine, also die Ortschaft Gräfentonna, Dölstedt und Dachwig. Wir bilden den FC an der Fahnerhöhe, haben uns auch bewusst damals, also ich in Person war da noch nicht dabei, 2016 im Vorstand, der Name wurde bewusst gewählt, es sollte keiner bevorzugt werden in der Namensnennung, weil alle drei unter einen Hut, in der Namensfindung ging nicht und deswegen hat man sich geeinigt, die Region darzustellen und finde, es ist sehr gelungen, den Namen FC an der Fahnerhöhe zu wählen und heute hier und da hört man nochmal Dachwig, immer Dachwig, aber so ist der Name, hat sich schon sehr viel eingeprägt im Fußball Thüringen.
Wie war die Resonanz auf den neuen Namen? Gab es da kritische Stimmen und waren alle so mit der Argumentation, das ist super, wir vereinen das so als Region und bündeln damit die Kräfte?
Ja, es gibt sicherlich immer noch so ein paar alte Hasen, die gab es auch damals, die gesagt haben, oh, ja, unser alter Name, jetzt geht der ganze Verein, die Vereinsgeschichte geht, wird irgendwo begraben, aber der Großteil hat es mitgetragen und hat es für gut empfunden.
Und mit Stand heute das Fazit, diese Bündelung, alles richtig gemacht?
Ja, auf jeden Fall auch dahingehend, dass wir ein großes Spektrum an Mannschaften, an Qualität von Mannschaften, an Ligen unseren Spielern anbieten können und auch für den Nachwuchs, der dann aufrückt.
Die Verantwortlichen in den Vereinen, die gerade Sorge haben um die Anzahl der Mitglieder und links und rechts auch noch Vereine haben, was können Sie denen raten? Was sollen sie tun? Also wie gelingt es, Kräfte zu bündeln und über die Jahre das stabil zu halten? Was ist da das Geheimrezept? Weil natürlich, die Vereine kennen sich, die haben Derbys in Kreisligen, Bezirksligen gespielt. Da wollen sie nicht drauf verzichten und da hat man immer Schwierigkeiten, Angst, dass man zu viel hergibt und zu wenig bekommt. Was ist das Geheimrezept, dass es hier funktioniert?
Ich glaube, dass alles sehr kluge Köpfe am Start waren, die Entscheidung getroffen haben und über den Tellerrand hinausgeschaut haben, dass man erkannt hat, alleine kann man es nicht mehr stemmen in der Zukunft. Auch im Nachwuchs sind ja Spielgemeinschaften notwendig. Und wenn man Erfolg haben möchte, muss man Kräfte bündeln und aus verschiedenen Ressourcen, die anderen Vereine hatten in gewissen Ressourcen einfach gute Leute. Und das dann zu bündeln, macht einfach dann einen guten neuen Verein, sage ich mal.
Und das, also wenn ich noch ergänzen darf, ist es ja letzten Endes auch so, es ist einfach auch gerade nicht die Zeit für persönliche Befindlichkeiten. So, das muss man, also das sieht ja jeder, also wenn man sich jetzt irgendwie mal die Nachwuchstabellen in den auf Kreisebene anguckt, da steht überall eine SG davor, die Namen werden immer länger, die Trikots müssten immer breiter werden. So, und ja, das, wie gesagt, das ist nicht die Zeit für persönliche Befindlichkeiten, weil die Fußballer und gerade auch die Nachwuchskicker, die wachsen nicht an den Bäumen, die interessieren sich inzwischen einfach auch für andere Themen und da muss man versuchen, eine gute Lösung zu finden. So. Und ich glaube, dass uns das ganz gut gelungen ist. Wir können da aber auch vieles noch besser machen und ich hoffe einfach, dass auch immer mehr Leute den Weg zu uns finden.
So viel falsch könnt ihr nicht gemacht haben. 2019-20 ist natürlich eine spezielle Saison, weil es die Corona-Saison ist. Die ist abgebrochen worden, richtig. Und zum Abbruch standet ihr auf Platz 1. Und da war die Frage, was macht man nun damit? Ihr wart aufstiegsberechtigt. Nun kannte man aus der Vergangenheit, dass ihr damit lange diskutiert habt. Auch hier war, glaube ich, die erste Information, nee, wir sind nicht so richtig sicher. Und dann kurz vor der Meldefrist, da gab es ja Emotionen. Jetzt erinnere ich mich auch vollständig an das Thema. Habt ihr gesagt, wir wollen das machen. Ihr habt euch sicherlich die Oberliga angeguckt, habt gesehen, die Zusammensetzung hat gesagt, also die Chance, die gibt es nur einmal, die müssen wir nutzen. Richtig?
Ja. Richtig. Exakt. Also es war tatsächlich auch so eine Nacht- und Nebel-Aktion. Ja. Also wir Spieler, zu der Zeit war ich auch noch Spieler, sind davon ausgegangen, dass wir den Aufstieg nicht wahrnehmen werden. Und dann plötzlich hieß es, wir steigen auf.
Also die Situation werde ich nie in meinem Leben vergessen. Ich erhielt einen Anruf, es war, glaube ich, ein Freitag, ich weiß es nicht. Ich saß in meinem Homeoffice zu Hause und erhielt von Rolf Kramer, von Conny, einen Anruf und hat gesagt, du hast eine halbe Stunde Zeit, du musst das jetzt aufs Papier bringen und zum Verband schicken, wir steigen doch auf, wir nehmen das Aufstiegsrecht wahr. Und da habe ich gesagt, du spinnst. War meine Antwort. Doch, er hat mit dem Trainer Gespräch geführt gestern Abend und mit dem inneren Zirkel der Mannschaft und wir wollen das machen. Die Chance gibt es nur einmal, weil ja Rot-Weiß Erfurt ja, mit dabei war und wir machen das jetzt und habe ich kurz mich geschüttelt und habe zitternd diesen Brief an den Verband, an den Thüringer Fußballverband geschrieben. Mit sicherlich vielen Fragezeichen, aber wir sind es gestartet und deswegen, ich werde es nie vergessen, wie der Anruf kam.
Im Nachhinein wissen wir ja, dass das offensichtlich alles richtig war, aber in dem Moment, also ich will nur noch mal die Namen nennen, wir haben Eisenach, die in der Oberliga waren, faktisch jetzt große Schwierigkeiten haben, um die Existenz des Vereins kämpfen. Wir haben den VfB Pößneck, der lange Zeit in der Oberliga war, dann Insolvenz erstmal verschwunden ist, jetzt so langsam wieder hochkommt. Wir haben Martin Rother, die aus der Verbandsliga dann abgemeldet haben. Also es gibt einige Vereine, die mit dem Abenteuer Oberliga tatsächlich sich ihre Perspektive genommen haben, kaputt haben. Gab es diese Angst hier nicht? Ist das abgewogen worden oder war das wirklich so eine emotionale Entscheidung zu sagen, ich sehe diese Aufstellung in der Oberliga, wir haben nur die einmalige Chance, egal wie, wir müssen das probieren.
Also ich glaube, dass es nicht nur eine rein emotionale Entscheidung war, sondern die Rücksprache mit dem Trainer gab es und der Trainer, also Tobias Busse, hat der Mannschaft das zugetraut, dass wir Oberliga-Fußball spielen können und dort auch mithalten können und dort nicht zum Kanonenfutter werden. So, und das war für viele, klar, das ist vielleicht so ein bisschen so eine Union-Berlin-Story, dass man irgendwie gesagt hat, komm, wir haben jetzt die Chance, in der höchstmöglichen Spielklasse zu der Zeit für uns zu spielen und wir nehmen dieses Experiment jetzt einfach mal an. Wir gehen das an, bereiten uns da bestmöglich drauf vor. Und ich glaube, dass es im Nachgang trotzdem auch eine gute Entscheidung war. So, also wir konnten hier für sehr viel Aufsehen sorgen. Die Leute waren sehr interessiert, was hier passiert, was Oberliga-Fußball plötzlich bedeutet. Und ich glaube, wie gesagt, dass es eine gute Entscheidung war, das einfach mal zu machen.
Und den Namen eben auch überregional bekannt zu machen, ne? Ihr habt in der Oberliga ihr habt die komplette Corona-Zeit in der Oberliga gespielt. Platz 10. Und im Jahr 2023 war es dann der Platz 14. Das bedeutete offensichtlich nicht sofort den Abstieg, sondern die Relegation. Ich muss Sie nochmal fragen. Die Hörerinnen und Hörer, die diese Emotionen rund diese Relegation nicht mitbekommen haben, was ist da der Hintergrund, was ist da passiert und warum sind Sie noch heute so sauer?
Naja, also wenn man bedenkt, man muss eine Relegation spielen, dann geht man ja davon aus, wenn man Erfolg in der Relegation hat, dass man dann auch in der Liga verbleibt. Ne? Und man spielt die Relegation und hat Erfolg im Hinspiel hier zu Hause und weiß, man muss die Fahrt nach Neuruppin antreten, was ja für den Verein auch wieder ein Riesenakt war. Man musste
vielleicht ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer, es gibt eine Oberliga-Staffel Süd und es gibt eine Oberliga-Staffel Süd und letztendlich ging es darum, die Drittplatzierten, glaube ich, dass die in der Relegation gegeneinander den einen ausspielen, ja, der noch oben bleiben darf.
Ja. Genau. Und wir sind dann schon nach Neuruppin gefahren mit so einem Bauchschmerzen, weil da war es ja schon mal so ein bisschen angedeutet, dass es für umsonst sein könnte. Und dann hat man den Aufwand betrieben, wäre durch die Relegation in der Liga verblieben und dann hieß es, nein, dadurch, dass Marienberg aufsteigt, heißt das, die Relegation war für umsonst.
Genau, also es gab sehr viele Unklarheiten, ja, oder sehr viele Variablen in dieser Gleichung, wenn man so will, weil es war noch nicht so richtig klar, wer steigt von oben ab, wer will aufsteigen, wer steigt ab aus beiden Staffeln, Oberliga Nord, Oberliga Süd, wer steigt aus den Landesligen unten drunter auf, weil da gibt es auch unterschiedliche Regelungen und das war, glaube ich, so diese ganze spezielle Kiste, wo am Ende keiner mehr so richtig wusste, ja, was ist denn jetzt eigentlich nun? Und das Bittere an der Sache war dann letzten Endes einfach, dass wir die Relegation wirklich angegangen sind, wir sind sie angegangen, als würde es hier um den Verbleib in der Oberliga gehen, logischerweise. So, haben gewonnen. Witzig ist auch, wenn man auf fußball.de schaut, dann sieht man, für das Jahr 2022/23 steht dort eine Meisterschaft. Genau, es wird uns eine Meisterschaft in der Relegation zugesprochen. Vielleicht schreiben wir uns das auch nochmal irgendwo ans Vereinsgebäude. Genau so. Und man ist Meister der Relegation und muss am Ende trotzdem den Abstieg antreten. Und das war schon sehr bitter, weil es dann einfach es gab nicht die Möglichkeit, also wir sind zwar mit dem Verein, mit dem Verband in Kontakt getreten und haben versucht, da noch zu klären. Ich persönlich hatte auch sehr viele Gespräche mit dem Verbandsvorsitzenden des NOFV, aber ja, denen waren da irgendwie auch die Hände gebunden und man hat dann halt dann doch wieder gemerkt, dass das Regelwerk und die Regularien dann irgendwie doch nicht jeden Sonderfall abdecken, leider zu unseren Ungunsten.
Nun kann man sich vorstellen, ihr seid sauer.
ihr müsst eine Liga runter, dass das eine Gemengelage ist, wo so ein Verein auch in Schwierigkeiten kommt, wo man Schwierigkeiten hat, sich neu zu motivieren, in der Liga drunter jetzt wieder neu zu starten, neu zu beginnen, obwohl man ja eigentlich sportlich der Meinung ist, man gehört in die Oberliga, wir haben die Relegation gewonnen, so wie ihr das gerade gesagt habt. Nun seid ihr in der Verbandsliga Thüringen wieder gestartet und man spürt überhaupt nichts davon, sondern ihr spielt richtig guten Fußball, spielt um den Platz 1 und damit die Möglichkeit der Meisterschaft und potenziell dem Aufstieg, kommen wir gleich drauf. Das heißt, die Mannschaft hat aus diesem negativen Erlebnis wirklich nur das Positive genommen und hat sich motiviert, kann man das so sagen?
Ja, absolut. Also man muss ja auch sagen, dass zwischen der Relegation und der neuen Saison einfach nicht viel Zeit war.
Ja, genau.
Und die Jungs waren irgendwie noch so in dem Flow. So, und was uns gelungen ist, glücklicherweise, dass wir den Kader so zusammenhalten konnten. Also keiner hat jetzt gesagt, ich verlasse den Verein, weil ich irgendwie gern Oberliga spielen will, sondern alle, wir saßen ja irgendwie im selben Boot. Keiner konnte so richtig was dafür. Natürlich, am Ende hat es sportlich dann trotzdem nicht gereicht. So, wenn wir irgendwie ein paar Punkte mehr gehabt hätten, hätten wir die Relegation nicht spielen müssen. Und das war, wie gesagt, ein sehr gutes Zeichen aus der Mannschaft, dass wirklich alle dabei geblieben sind, also bis auf ein paar Einzelne, die dann irgendwie Karriere beendet haben oder dann doch irgendwie was anderes gemacht haben. So, und diesen Flow, den konnten wir dann irgendwie mit in die Thüringenliga reinnehmen. Nicht die ersten beiden Spiele, die waren ein bisschen holprig, aber seitdem haben wir kein Spiel mehr verloren und ja, ich glaube, stehen dann zu Recht da, wo wir jetzt stehen. Aktuell auf Platz 2, weil es noch eine Ungleichheit bei den Spielen gibt. So, aber sollten wir das Nachholespiel auch erfolgreich gestalten, dann wären wir rein rechnerisch auf dem ersten Tabellenplatz und da wollen wir auch gern bleiben.
Und ich glaube, da gibt es wenige in Thüringen, die nicht glauben, dass ihr entweder auf dem ersten oder auf dem zweiten landet werdet. Die Qualität der Mannschaft ist da. Und wenn ich dann die Geschichte sehe, dann muss ich einfach fragen, dann passt tatsächlich nicht so richtig zusammen, dass er jetzt sagt, wir wollen aber nicht aufsteigen. Denn die Oberliga, gut, da spielt kein FC Rot-Weiß Erfurt mehr, aber sie ist trotzdem noch interessant, es ist sportlich anspruchsvoll, ihr seid ein Kader, der ist gut zusammengeblieben, der scheint auch zu funktionieren, der Kader, sonst ist man in der Verbandsliga nicht so stark. Warum habt ihr dann gesagt, nee, also diesmal wird man, wenn wir Meister werden, nicht aufsteigen wollen in die Oberliga?
Das hat auch mehrere Gründe tatsächlich. Grundsätzlich ist die Oberliga sicherlich sportlich lukrativ, aber sie ist natürlich mit einem erheblichen Mehraufwand verbunden. So. Und dagegen stehen aber auch nicht die Mehreinnahmen, wenn man so will. Also dass man einen höheren Zuschauerzuspruch dann plötzlich hat. Also ohne das jetzt gemein zu meinen, aber wenn wir jetzt hier zu Hause gegen Blau-Weiß Zorbau spielen, ist das für viele vielleicht nicht so interessant, als würden wir gegen Eintracht Sondershausen oder Wismut Gera zum Beispiel spielen. So, und das spielt da natürlich auch alles mit rein. Das heißt, die finanzielle Situation war ein Beweggrund zu sagen, wir können die Oberliga im nächsten Jahr einfach nicht wieder so angehen mit den Erfahrungen, die wir in den Jahren davor gesammelt haben. Die Struktur drumherum ist auch noch nicht so mitgewachsen, wie man das in der Oberliga braucht. Also das ganze Organisatorische drumherum mit Bussen und so weiter, das ist alles sehr viel Aufwand. Und ja, und dann gibt es halt auch noch die Zulassungsvoraussetzungen, die wir für das kommende Jahr leider nicht erfüllt hätten. So, das heißt, uns fehlt im kommenden Jahr eine A-Jugendmannschaft. Die Zulassungsvoraussetzung wäre, um in der Oberliga zu starten. Das tut uns total weh, logischerweise, weil es wäre schöner gewesen, wenn man ohne diese Sache frei hätte entscheiden können. Aber ja, alles zusammengenommen hat dann am Ende dazu geführt, dass wir, auch wenn wir das sportlich sicherlich im Kasten hätten, hat dann dazu geführt, dass wir den Aufstieg nicht wahrnehmen werden oder das Aufstiegsrecht nicht wahrnehmen werden.
Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe und die Aufstellung des Nachwuchs, ist doch tatsächlich dieses A-Junioren-Problem nur ein temporäres, was im Prinzip bei einer nächsten Meisterschaft behoben wäre. Das heißt, man wäre dann auf jeden Fall freier in der Entscheidung.
So ist es.
So ist es. Wunderbar, dann bleibt mir letztendlich noch die grundsätzliche Frage, wenn wir uns in 5 Jahren wieder hier treffen, wo Sie als Präsidentin und du als Pressechef diesen Verein sehen.
Dann fange ich mal bei den Kleinsten an. Unser großes Ziel ist, im Nachwuchs auf Verbandsebene zu spielen. Ganz großes Ziel, unsere Trainer im Nachwuchs auch weiter fortzubilden, auszubilden und die A-Junioren, die dann aus dem Nachwuchsbereich in den Männerbereich gestartet sind, dass die alle einen Platz bei uns im Verein gefunden haben. Bestenfalls in der ersten Männermannschaft und gerne in der Oberliga.
Dem kann ich grundsätzlich auch nichts hinzufügen. Ja, ich würde mich auch freuen, wenn sich der Nachwuchs so weiterentwickelt. Das ist auf einem guten Weg. Da hängt aber auch noch ganz viel drumherum natürlich damit zusammen. Also muss man generell auch wieder mehr Begeisterung für den Fußball bei den jungen Leuten schaffen. Wenn uns das gelingt, wäre ich wirklich sehr happy. Wenn uns das gelingt, in den nächsten 5 Jahren auch mal wieder auf überregionaler Ebene, also im Oberliga-Umfeld zu spielen, wäre das auch toll. Wenn wir uns als Verein weiterhin stabilisieren könnten, wäre das toll. Wenn wir unsere Sponsorenlandschaft ausbauen könnten, wäre das toll. Und wenn wir auch noch mehr Zuspruch aus allen Gemeinden bekämen, wäre das toll. So. Und das würde ich mir für die nächsten 5 Jahre wünschen. Und wir arbeiten sehr, sehr akribisch an der ganzen Sache. Und wir hoffen, dass diese ganze Arbeit Früchte trägt.
Ich bin beeindruckt von eurer großen Leidenschaft für den Fußball. Wünsche euch viel Erfolg. Natürlich in der kommenden Saison noch etwas mehr als in der aktuellen Saison. Das hat so ganz individuelle Gründe. Aber es ist ganz fantastisch, wie hier Fußball gelebt wird. Euch weiterhin viel Erfolg und ganz herzlichen Dank für eure Zeit und die umfangreichen Antworten auf meine Frage. Danke.
Wir haben zu danken.
Dankeschön.